Wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet, entsteht kein Flickenteppich aus Einzelerzählungen, sondern eine durchgehende geistliche Linie. Vom Garten in 1. Mose bis zur Herrlichkeit der neuen Jerusalem verfolgt Gott einen bestimmten Weg mit den Menschen. Das Buch Jeremia ist nicht einfach eine Sammlung dunkler Gerichtsworte, sondern fügt sich genau in diese Linie ein. Es spiegelt dieselbe Abfolge wider, von der Quelle des Lebens über den tiefen Fall bis zur Hoffnung auf einen neuen Bund und eine vollkommene Zukunft. Gott als Quelle des Lebens und die geistliche Abfolge der Bibel. Die Schrift setzt ein mit einem überraschenden Bild, noch bevor ein Gebot formuliert, noch bevor ein Bund geschlossen wird, pflanzt Gott einen Garten und stellt den Menschen vor einen Baum. In 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 heißt es, und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott begegnet dem Menschen nicht zuerst als Gesetzgeber, sondern als Quelle des Lebens, dargestellt im Baum des Lebens. Alles ist bereit, damit der Mensch nicht aus sich selbst lebt, sondern aus einem anderen, aus Gott selbst als seiner Quelle, Nahrung und Freude. Darin liegt eine tiefe Entscheidung verborgen, Leben empfangen oder sich selbst zum Maßstab machen. Die Bibel zeigt uns zuerst, dass Gott in jeder Hinsicht die Quelle ist. Nachdem er den Menschen geschaffen hatte, stellte Gott sich ihm als den wirklichen und einzigen Gegenstand dar, nach dem er trachten sollte, nämlich als den Baum des Lebens. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Verbot aus 1. Mose Kapitel 2 Vers 17 seine eigentliche Schärfe, doch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du auf jeden Fall sterben. Es geht nicht um eine willkürliche Grenze, sondern um die Frage, woraus der Mensch leben will. Der Baum der Erkenntnis bietet ein Leben aus eigener Urteilskraft, aus einem Wissen, das sich von der Quelle löst. Sobald der Mensch sich an ihm vergreift, beginnt die Geschichte der Sünde, der Mensch verliert den Zugang zur unmittelbaren Lebensquelle, und fortan ist seine Existenz von Tod, Trennung und innerer Orientierungslosigkeit durchzogen. So erklärt sich, dass die Menschheit im Verlauf der Bibel nicht einfach nur Fehler begeht, sondern in einer falschen Wurzel steht, getrennt von dem Gott, der allein Leben ist. Diese Grundentscheidung am Anfang der Schrift zieht eine lange Linie durch alle Bücher. Das Alte Testament zeigt ein auserwähltes Volk, das trotz Gesetz, Opferdienst und Propheten in dieselbe Dynamik hineingerät. Es entfernt sich von der Quelle und sucht Halt in eigenen Bäumen, in Königsherrschaft, Bündnissen, Götzen, eigener Gerechtigkeit. Am Ende unterscheidet sich Israel äußerlich kaum von den anderen Nationen. Der rote Faden der Bibel lässt sich so zusammenfassen: Gott als Quelle des Lebens, der Fall durch das Greifen nach Erkenntnis und Autonomie, der lange Weg durch Sünde, Gericht und Verheißung, bis Gott selbst in diese Geschichte eintritt. Im Neuen Testament erscheint derselbe Gott nun in Fleisch und Blut. Jesus stellt sich nicht nur als Lehrer oder Reformer vor, sondern als Lebensquelle in Person. In Johannes 6,35 heißt es, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Und Johannes 10,10 ergänzt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es überfließend haben. Christus ist der wahre Baum des Lebens inmitten einer gefallenen Welt. Er stillt nicht nur äußerliche Bedürfnisse, sondern schenkt ein neues inneres Prinzip, göttliches Leben, das stärker ist als Sünde und Tod. Am Kreuz trägt er die Folgen des Fehlgriffs am Anfang und öffnet einen Weg zurück zur Quelle. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Doch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du auf jeden Fall sterben. Wer diese Linie erkennt, schaut anders auf seinen Alltag. Unter all den Stimmen, Angeboten und Wegen, die nach Leben klingen, steht leise die Frage aus dem Garten im Raum, woraus lebst du wirklich? Aus eigener Einschätzung, eigener Sicherheit, eigener Kraft oder aus einem anderen? Der Gott der Schrift drängt sich nicht auf, aber er entzieht sich auch nicht. Er stellt sich als Quelle zur Verfügung, als Brot des Lebens, als der, der genug ist. Wo ein Mensch innerlich aufhört, sich selbst zum Maßstab zu machen und sich diesem Gott öffnet, beginnt diese geistliche Abfolge ganz persönlich, Weg vom alten, getriebenen Leben, hin zu einem Dasein, das von innen her genährt wird. Und inmitten aller Unfertigkeit bleibt eine stille Gewissheit, der Weg, den Gott mit uns geht, endet nicht im Verlust, sondern in einer Stadt, die von seinem Leben durchleuchtet wird, und jeder kleine Schritt des Vertrauens gehört schon jetzt zu dieser Geschichte. Jeremia, Gottes Quelle, Israels Fall und der gerechte Spross. Wenn man das Buch Jeremia aufschlägt, begegnet einem dieselbe Linie wie im Garten Eden, aber nun im Maßstab eines Volkes. Gott spricht dort mit erstaunlicher Klarheit über sich selbst, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wieder steht Gott als Quelle da, als Brunnen, der beständig und zuverlässig fließt. Israel hat einen Gott, der sie tragen, nähren und erfrischen will. Doch das Volk wendet sich ab, um eigene Behälter zu formen, Zisternen aus Fels, in die man Regenwasser sammelt, aber die rissig sind und das Wasser verlieren. Es ist ein scharfes Bild für selbstgebaute Sicherheiten und religiöse Formen, die äußerlich Gewicht haben, innerlich aber leer bleiben. Zuerst zeigt uns Jeremia, dass Gott sich Israel als die Quelle, als der Brunnen lebendigen Wassers, darstellte, um ihre reiche Versorgung zu sein. Aber Israel verließ ihn, um seinen eigenen Weg zu gehen und sich Zisternen aus Fels auszuhauen. Je länger diese Bewegung anhält, desto tiefer reicht die innere Zersetzung. Jeremia beschreibt das Herz des Menschen mit Worten, die erschrecken und zugleich erklären: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Problem liegt nicht nur in einzelnen falschen Entscheidungen, sondern in einer verdrehten Quelle im Inneren. An einer anderen Stelle heißt es, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Die Bilder machen deutlich, aus eigener Kraft kann Israel nicht zu Gott zurückfinden. Das Herz, das die Quelle verlassen hat, ist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu heilen. Jeremia hält damit dem Volk einen Spiegel vor, der zeigt, wie weit die Abkehr von Gott den Menschen verändert hat. Doch über all dem Gericht, den Klagen und Warnungen ist Jeremia kein Buch der blanken Aussichtslosigkeit. Der Prophet deutet eine andere Zukunft an, die nicht aus menschlichen Reformversuchen geboren wird, sondern aus einem Eingreifen Gottes. In Jeremia 23, 5 heißt es: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Und wenig später wird dieser Spross beim Namen genannt, und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. Gott kündigt nicht nur einen besseren König an, sondern eine Person, in der seine eigene Gerechtigkeit gegenwärtig wird. Was Israel nicht vermochte, treu und gerecht vor Gott zu leben, wird dieser Spross sein. So spiegelt Jeremia im Rahmen des Alten Bundes bereits das wider, was das Neue Testament entfaltet. Wo das Herz trügerisch und unheilbar ist, setzt Gott einen anderen Anfang, er schenkt eine Gerechtigkeit, die nicht aus dem Menschen kommt, sondern ihm zugesprochen und geschenkt wird. Christus, der gerechte Spross, ist die Antwort auf das verlassene Wasser Gottes und auf die rissigen Zisternen aller Selbstrettung. In ihm begegnen sich Gottes Treue und Gottes Heiligkeit, er trägt das Gericht, das Jeremia ansagt, und öffnet zugleich eine Zukunft, in der Gott sein Volk nicht nur verwarnt, sondern erneuert. Wer Jeremia unter diesem Vorzeichen liest, entdeckt zwischen den harten Worten eine tiefe Zärtlichkeit Gottes, die Hartnäckigkeit einer Liebe, die nicht bereit ist, ihr Volk seiner Selbstzerstörung zu überlassen. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Die Bilder Jeremias treffen oft näher, als uns lieb ist. Die rissigen Zisternen erinnern an Sicherheiten, in die wir viel investieren und doch merken, dass sie uns nicht wirklich tragen, Leistung, Anerkennung, religiöse Routine, auch sorgfältig gepflegte Selbstbilder. Wenn dann Risse sichtbar werden, kann das beschämend sein. Zugleich öffnet sich genau dort ein Raum, in dem Gottes Einladung hörbar wird, zurück zur Quelle, nicht in die eigene Anstrengung, sondern zu dem Gerechten, dessen Name, der Herr, unsere Gerechtigkeit ist. Wer lernt, sich weniger auf das eigene Herz zu verlassen und mehr auf diesen Spross, erlebt, dass Gott gerade in der inneren Armut neue Wege öffnet. So wird Jeremia nicht zu einem Buch, das niederdrückt, sondern zu einem Wegbegleiter, der hilft, unsere eigene Geschichte im Licht einer treuen, unermüdlichen Gnade zu lesen. Der neue Bund im Herzen und die endgültige Vollendung. Im Zentrum der Hoffnung Jeremias steht eine Verheißung, die weit über eine politische oder kultische Erneuerung hinausgeht. Sie zielt tiefer als auf neue Strukturen, nämlich auf das Innere des Menschen. Jeremia 31,33 drückt es so aus, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Gott bleibt nicht bei äußeren Geboten stehen, sondern verschiebt den Schauplatz seines Handelns ins Herz. Das Gesetz, das einst auf steinerne Tafeln geschrieben war, soll nun in die innerste Schicht des Menschen eingraviert werden. Der neue Bund ist nicht eine mildere Version des alten, sondern ein qualitativ neuer Anfang, der dreieine Gott kommt in Christus als lebengebender Geist in den Menschen hinein. Jetzt, auf der Grundlage von Christi Erlösung und Gottes Rechtfertigung, mit Christus als unserer Gerechtigkeit, ist Gott frei, als der dreieine Gott, als Jesus Christus, als der lebengebende Geist in uns hineinzukommen. Er ist in uns hineingekommen, um unser Leben, unsere Lebensversorgung, unser Lebensgesetz, unsere Lebenskapazität und unser Alles zu sein, damit wir mit Gott in seinem Leben und in seiner Natur konstituiert werden, um seine Vergrößerung, seine Zunahme und seine Fülle zu sein zu seinem Ausdruck. So beantwortet Gott die unheilbare Trügerischkeit des Herzens nicht mit noch strengeren Vorschriften, sondern mit einem inneren Leben, das von sich aus weiß, was Gott gefällt. Er will unser Leben sein, unsere ständige Lebensversorgung, unser inneres Lebensgesetz und die Fähigkeit, entsprechend zu leben. Damit schafft er sich ein Volk, das nicht nur von ihm spricht oder ihn repräsentiert, sondern in seinem Wesen von ihm durchdrungen ist. In neutestamentlicher Sprache wird dieses Geheimnis entfaltet, von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Was Jeremia verheißt, wird in Christus erfahrbar, Gott teilt uns nicht nur seinen Willen mit, sondern sein eigenes Leben. Dieses Leben bleibt nicht unfruchtbar. Es bildet Menschen um und fügt sie zugleich zusammen. Aus Einzelnen, in deren Herzen Gottes Gesetz geschrieben ist, formt sich eine Gemeinschaft, in der der neue Bund sichtbar wird, die Gemeinde als Leib Christi. Sie ist der Beginn der kollektiven Ausdrucksform Gottes in dieser Welt, seine Vergrößerung, seine Zunahme, seine Fülle. Die Geschichte der Bibel zeigt, wie dieser Ausdruck sich vertieft, im heutigen Gemeindezeitalter noch verborgen und bruchstückhaft, im kommenden Königreich deutlicher, schließlich in der neuen Jerusalem vollkommen. Dort wird alles, was Gott durch den neuen Bund innerlich begonnen hat, nach außen hin in einer Stadtgestalt gewinnen, in der nichts mehr dem Fall unterliegt. Die Vision der Offenbarung knüpft hier an. Über die neue Jerusalem heißt es, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Jeremia deutet bereits an, dass Gottes Plan über Israel hinausreicht und die Nationen mit einbezieht, in der Vollendung sehen wir, wie sich dies erfüllt. Es gibt eine innere Mitte, die Stadt, in der Gottes Gegenwart und Leben konzentriert sind, und eine weitere Umgebung, Nationen, die in diesem Licht leben. Damit wird deutlich, was Gott im neuen Bund in die Herzen seines Volkes schreibt, ist nicht nur für den privaten Bereich gedacht. Es ist der Weg, auf dem sein ewiger Vorsatz ans Licht kommt, er will mitten in seiner Schöpfung wohnen und sichtbar werden, ohne Abstand, ohne Fremdheit, ohne Schatten. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Im Licht des neuen Bundes ist das geistliche Leben weniger ein Projekt, das wir für Gott durchführen, als ein Werk, das Gott in uns vollzieht. Jeremia zeichnet den Horizont vom trügerischen Herzen hin zu einem Herz, in das Gott selbst schreibt. Zwischen diesen Polen liegt der Alltag mit seinen Widersprüchen. Doch gerade dort bewährt sich die Treue dieses Bundes. Wo ein Mensch spürt, dass Gottes Wille ihn nicht nur von außen anspricht, sondern innerlich bewegt, dort ist der lebengebende Geist am Werk. und wo Gemeinschaft entsteht, in der dieses innere Werk respektiert, genährt und geteilt wird, dort zeichnet sich schon etwas von jener Stadt ab, in deren Licht einmal die Nationen wandeln werden. So lädt die Verheißung des neuen Bundes dazu ein, die eigene Geschichte nicht als Aneinanderreihung von Erfolgen und Misserfolgen zu lesen, sondern als Teil eines Weges, auf dem Gott Schritt für Schritt sein eigenes Leben in uns zur Reife bringt, mit einem Ziel, das weit über unsere persönliche Biografie hinausreicht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.